Ja, vielen Dank, Anne, dass du das mit uns geteilt hast. Das passt wunderbar heute an diesem Sonntag zu dem, was wir gerade miteinander teilen in den letzten Wochen. Begeisterte Zeugen sein. Du hast das erlebt, Anne, als du 18 warst und zufällig über diesen Marktplatz gegangen bist. Anne hat uns gerade mit hineingenommen, was für sie diesen Ausschlag gegeben hat. Dass Christen begeistert über ihren Glauben erzählt haben. Ich lese gerade mal wieder die Jahresbibellese von Nikki Gamble, die man jeden Tag als Mail und aufs Handy bekommen kann. Und heute Morgen gerade war eine passende Geschichte dabei, die ich auch nochmal mit euch teilen möchte. Und zwar Nikki Gamble ist zu der Zeit, als der Besitz von Bibeln in Russland noch strafbar war, in Moskau gewesen. Und er hatte, obwohl es strafbar war, in seinem Gepäck eben auch ein paar russische Bibeln dabei, führte die so mit sich, um immer wieder zu gucken, gibt es jemand, dem ich so eine Bibel schenken kann. Und in den Kirchen waren damals noch KGB-Mitarbeiter infiltriert und deshalb musste man auch da sehr genau aufpassen. Man wusste ja nicht, wen habe ich da eigentlich vor mir. Aber nach einem Gottesdienst in einer Kirche folgte Nikki Gamble einem 60-jährigen Mann aus der Kirche heraus und tippte ihm auf die Schulter und zeigte ihm die Bibel und deutete ihm an, dass er ihm die schenken möchte. Und dieser Mann war so tief bewegt und zog aus seiner Jackentasche, aus der Innentasche, ein ganz zerfleddertes Neues Testament heraus, ein russisches, wo man fast schon nicht mehr drin lesen konnte, so durchsichtig war es inzwischen geworden, sah aus, als wäre es 100 Jahre alt. Und der Mann konnte es nicht fassen, jetzt eine vollständige Bibel zu bekommen. Und dann haben sich die beiden da, die sich ja nicht kannten, umarmt. Und dieser Mann hüpfte dann, so beschreibt es Nikki Gamble, fröhlich die Straße lang, voller Begeisterung. Wir sehen hier etwas, wie kostbar Glauben sein kann, wie begeistert man von Glauben sein kann. Oder eben dieser Mann, dass er endlich eine vollständige Bibel als kostbarstes Geschenk wahrscheinlich seines Lebens in den Händen hielt. Begeisterte Zeugen sein. Wir sind vor 2 Wochen in eine Geschichte eingestiegen aus dem Johannesevangelium. Johannes Evangelium Kapitel 4 wird uns eine Geschichte berichtet, in der Jesus von Gottes Geist geleitet unterwegs war nach Samarien, genauer gesagt nach Sychar. Er war unterwegs, er überwand Barrieren, Mauern, die es damals in jeglicher Hinsicht gab. Er fand Anknüpfungspunkte und eben auch diese Frau am Brunnen. Und er schließt dann dieser Frau am Brunnen die Weite, die Tiefe, die Nähe Gottes auf und offenbart sich ihr als Gottes Sohn und Retter. Eine bewegende Geschichte. Und diese Frau wird nun im dritten Teil dieser Geschichte in den Versen 27 bis 42 eine begeisterte Zeugin. Zeuge sein ist eigentlich gar nichts Kompliziertes. Man gibt ja nur weiter, was man erlebt, gesehen, wahrgenommen hat. Die Frage ist, wovon bist du begeistert? Wovon redest du begeistert? Also, diese Frau aus Samarien war von Jesus begeistert. Die Begegnung hat sie verändert. Und wir lesen in den Versen ab Vers 28, da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Viele Leute aus Sychar glaubten allein wegen der Frau an Jesus. Dann kommt ein Teil, den schauen wir uns noch nachher an, nämlich ein Gespräch, was eingeschoben ist zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und das Ende der Geschichte geht dann ab Vers 40 weiter. Und als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören und daraufhin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wir merken, wie so ein Prozess auf Jesus zu in Gang kommt in dieser Geschichte. Es ist ja so, dass sie zunächst in diesen Ort rennt und wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, wie besonders das ist. Diese Frau war ja in der Mittagshitze zum Brunnen gegangen, weil sie niemandem aus ihrem Ort begegnen wollte. Aufgrund ihres Lebens war sie eine Außenseiterin, war verachtet. Sie hat nichts Gutes von den Leuten erwartet. Diese ganzen Nachbarn waren nicht wohlwollend ihr gegenüber. Und das ist eigentlich unbeschreiblich. Sie geht einsam, verletzt zu diesem Brunnen hin. Sie trifft dort Jesus und jetzt läuft sie zu den Menschen ihres Ortes. Die Leute müssen überrascht gewesen sein, dass diese Frau überhaupt auf sie zukommt. Und dann steht da ja nicht, dann lief sie in ein Haus, dort hatte sie eine Frau, die einigermaßen wohlgesonnen war und der erzählte sie davon, sondern sie erzählte einfach allen davon. Also sie war so erfüllt von dieser Freude, dass sie ihre Freude sogar mit denen teilte, die ihr gar nicht wohlgesonnen waren. Sie konnte also die gute Nachricht nicht mal denen vorenthalten, die sie nicht gut behandelten. Wie viel mehr wollen wir das Gute mit Menschen teilen, die uns etwas bedeuten und zu denen wir Beziehungen haben? Willst du auch an so einem Prozess auf Jesus hin beteiligt sein? Willst du auch, dass dein Glaube ansteckend wird und anderen dient, Jesus persönlich kennenzulernen? Wünschst du dir auch, dass andere Menschen Glauben fassen und in der Liebe Gottes ein Zuhause bekommen? In der letzten Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir Menschen lieben lernen wollen, wie Jesus Menschen liebte. Wen liebst du genug, um ihm Gottes Liebe nahezubringen? Um von Gottes großartiger Liebe zu erzählen? Jesus ist doch dir und mir begegnet, damit wir dieses Feuer der Liebe Gottes weitertragen. Auf unserem Leben liegt eine großartige Berufung. Am Anfang kommen in der Geschichte diese Leute vermittelt durch diese Frau Jesus auf die Spur. Sie fassen Vertrauen zu ihr, weil sie das Interesse geweckt hat, weil sie neugierig geworden sind, weil sie irgendwie merken, diese Frau, irgendwas hat sich doch geändert. Die ist plötzlich fröhlich, die ist frei, die redet mit uns, die ist begeistert. Wo kommt das her? Also vermittelt durch die Frau haben sie den Anstoß, Jesus kennenzulernen, sich ihm auf die Fährte zu begeben, überhaupt aus dem Ort rauszugehen, an diesen Brunnen, wo dieser Jesus sein soll. Also einen Weg zu beschreiten, in einen Prozess einzusteigen. Aber am Ende wird daraus ihr ganz persönlicher Glaube. Da begegnen sie Jesus direkt, ihm wirklich. Und das ist etwas, das konnte die Frau nicht machen. Sie konnte sie nur auf diese Spur bringen. Aber einen persönlichen Glauben muss dann jeder individuell ausprägen. Da müssen wir mit Gott rechnen. Da musste die Frau damit rechnen, dass Jesus an dem Brunnen noch zu finden ist. Und dass, wenn er mit ihnen spricht, ins Gespräch kommt, dass sie dann auch so etwas empfinden, wie sie es empfunden hat. Das konnte sie nicht machen, das konnte sie auch nicht herbeireden. Aber sie konnte die Menschen auf diese Spur bringen. Es gibt einfach nichts Schöneres. Nichts Schöneres als zu erleben, dass wir Glauben teilen können. Dass wir erleben, dass Menschen zu lebendigem Glauben kommen. Ich habe am letzten Gemeindeabend schon ein Beispiel erzählt. Ich zeige euch gleich ein Foto, das ist sehr alt, das ist von 1997. Heute rollen wir ja alte Geschichten auf. Aber diese Geschichte hat was mit uns zu tun. Und zwar ist es ja gar nicht verwunderlich, abends auf einer Gemeindefreizeit gemütlich zusammenzusetzen und noch was Nettes zu trinken. Aber dieses Setting hatte einen besonderen Anlass. Damals auf der Gemeindefreizeit, auch schon in Dänemark, hatten wir unsere Freundin dabei, Gisela, unsere Nachbarin. Wir kannten uns schon 4 Jahre, wir haben viel Zeit verbracht mit unseren Kindern. Und sie war irgendwie an Glauben interessiert, aber es gab auch viele Widerstände in ihrem Leben. Aber sie hat sich einladen lassen auf unsere Gemeindefreizeit. Und über die Jahre habe ich mir gewünscht, dass sie Gottes Liebe kennenlernt. Ich habe dafür gebetet. Wir haben unsere Freundschaft gepflegt. Weil letztlich können wir nicht machen, dass jemand dann am Ende persönlich Jesus begegnet. Wir können jemanden nur auf diese Spur bringen. Und jeder muss dann für sich rausfinden, ob das was für ihn ist und ob es zünden wird. Aber ich habe mich natürlich mega gefreut, dass wir diese Gemeindefreizeit zusammen teilen können mit ihr und den Kindern. Und an dem Abend, das war ihr Abend,
An dem Abend hat sie irgendwie auf eine nochmal andere und eine durchschlagende, tiefere Weise begriffen, dass Gott ihr persönlicher Gott ist, dass Jesus ihr Retter und Heiland ist. Und sie hat sich entschieden, als Christin fortan zu leben. Und das haben wir gefeiert. In der Bibel steht, dass Freude im Himmel ist, wenn jemand seinen Weg zu Gott findet. Und ja, deswegen war es einfach so, dass sie begeistert war an diesem Abend. Und wir waren mitbegeistert, diese Freude zu teilen. Und inzwischen, doch mal ganz ehrlich, ist doch Gisela aus unserer Gemeinde gar nicht wegzudenken. Seit September gibt es hier die Barmbecker Schäfchen. Und wenn man montags bis freitags unten in die zweite Etage kommt, auf wen trifft man da? Unter anderem auf Gisela, sozusagen wie so eine Seele dieser Gemeinde. Unglaublich, das war 1997 überhaupt nicht zu sehen. Aber sie ist doch gar nicht mehr wegzudenken, wie ihr alle gar nicht mehr wegzudenken seid. Und die Frage ist, wen wollt ihr dazu denken? Wir sind so dankbar für die alle, für uns, die wir nicht mehr wegzudenken sind. Aber wen wollt ihr dazu denken? So dazu denken, dass wir irgendwann zusammen feiern, wir gehören zusammen. Wir folgen Jesus gemeinsam. Glauben teilen, das schafft eine einzigartige Verbindung. Das bringt so eine nochmal tiefere Freundschaft, weil wir das Allertiefste und die Ewigkeit miteinander teilen werden. Und diese Freude wollen wir doch Menschen gönnen, mit denen Gott uns in Kontakt bringt, wo dann vielleicht eine Freundschaft wächst. Oder einfach so ein persönlicher Kontakt, dass man einfach ein Stück verbunden unterwegs ist. Geteilter Glaube ist die großartigste Freude. Und wenn in der Geschichte Johannes 4 die Frau aus Samarien, die Frau am Jakobsbrunnen, schafft, so viele Barrieren zu überwinden, die es damals gab für sie, und zu einer Schlüsselperson zu werden für andere Menschen, ich glaube, dann kann jeder von uns zu einer Schlüsselperson werden, weil niemand von uns in so einer speziellen Situation lebte und wuchs und leben musste, wie diese Frau damals in Sychar. Und ihr begeistertes Bezeugen hat so eine großartige Auswirkung. Durch sie verändert sich ein ganzer Ort. Unglaublich, ihre ganze Umgebung. Wir haben eben das Gespräch ausgelassen, was Jesus zwischen dem Punkt, wo sie losläuft und den Leuten in ihrem Ort erzählt, bis die Leute dann zu Jesus kommen, mit seinen Freunden hatte. Seine Freunde hatten ihn ja allein gelassen, sie wollten in den Ort gehen und was zu essen besorgen. In der Zeit hatte Jesus das Gespräch mit der Frau am Brunnen. Und nun kommen sie zurück, sind schwer erstaunt, wieso er mit einer Frau redet. Aber sie sagen nichts. Und dann führt er mit ihnen ein Gespräch. Und im Gespräch, das Jesus mit seinen Freunden führt, werden wir in Gottes Perspektive mit hineingenommen. Jesus redet nämlich mit seinen Freunden über die Ernte, die reif ist. Es ist ja so, Gott bereitet doch Menschen längst vor. Gott wirkt in seiner Liebe längst an Menschen, bevor wir jemals mit ihnen in Kontakt kommen. Gottes Liebe ist doch zuvorkommend in unserem ganzen, unser Leben und in dem Leben der Menschen, die uns noch begegnen werden. Wenn wir dann zu irgendeinem Zeitpunkt Menschen von Gottes Liebe erzählen, dann fällt das auf fruchtbaren Boden. Und dann ist das, als wenn man einen Apfel leicht berührt und weil er reif ist, gleitet er förmlich in die Hand. Manchmal sind es aber auch längere Prozesse, bis so ein Apfel in die Hand gleitet. Aber wie wir vorhin in dem Erlebnisbericht gehört haben, Anne war reif für diese Begegnung auf dem Marktplatz. Und Gisela war reif auf der Freizeit für diesen Abend. Und so sind Menschen reif für bestimmte Situationen. Und wollen wir nicht die sein, die das miterleben, die sie mitbegleiten, die für sie gebetet haben? Was ist das für ein Traum, mitzufeiern, weil wir beteiligt sein dürfen? Und so erklärt Jesus seinen Jüngern: Ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Ich dagegen sage euch, macht doch die Augen auf und seht. Und seht euch die Felder an. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt jetzt schon seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Jesus erklärt ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk zu Ende führe. Wovon leben wir als Jesus-Nachfolger? Und Jesus sagt, dazu ist er in die Welt gesandt. Wovon leben wir und wofür leben wir? Wofür sind wir eigentlich noch hier? Was meint ihr, warum hat Gott uns nicht schon längst abberufen in die Ewigkeit, die wir mit ihm teilen? Es gibt noch so viele Menschen einzuladen. Und das ist unsere Mission, wenn wir Christen sind. Das ist unsere größte Freude. Und so wie Jesus es hier sagt, es sollen sich beide freuen. Überhaupt soll Freude sein in unserem Leben, dass wir beteiligt sind. Ganz egal, ob wir mal die sind, die säen, oder ob wir mal ein Puzzleteil auf dem Weg sind, oder ob wir die Ernte miterleben und manchmal vielleicht in manchen Lebensgeschichten sogar alles. Aber wir dürfen beteiligt sein und das ist die größte Freude eines Christenlebens. Und nun ist die Frage, welche Barrieren, welche Hindernisse für solche Begeisterung können wir ausräumen? Ich denke, wir können Passivität überwinden, indem wir sehen, was Gott sieht. Vielleicht bist du nicht begeistert, weil du nichts erlebst. Aber wenn du Gott erleben willst, dann probier es aus, dann starte einen Praxisversuch. Die Bibel ermutigt uns dazu, Jesus ermutigt uns, solche Geschichten ermutigen uns. Lebe mit Jesus, rede mit ihm, bete mit ihm, lass dich inspirieren. Setze um, was Jesus sagt. Denn Glaube ohne Umsetzung ist ja gar kein Glaube. Glaube ist immer etwas Ganzheitliches, nicht nur etwas, was wir für wahr halten. Es ist etwas, was in unsere Füße, in unsere Beine, in unseren Mund wächst, in unsere Hände. Glaube wächst dort, wo wir uns auf Gott verlassen müssen manchmal. Deshalb wächst Glaube oft in herausfordernden Zeiten, weil wir dann merken, dass wir aus unserer eigenen Kraft nicht leben können. Zu klein von Gott denken und deshalb passiv bleiben, das ist ein Hindernis. Also fordert dieser Text uns auf, dass wir groß von Gott denken. Dass wir groß von Gott denken und auf seine Möglichkeiten schauen. Mal dir einfach eine Ernte aus. Mal dir eine Ernte aus, denn ohne Ziel, ohne Ernte vor den Augen, neigen wir einfach als Menschen dazu, bequem und passiv und kleingläubig zu sein. Wenn wir aber Gottes Möglichkeiten, seine Ernte in unsere Vorstellungswelt holen und sie in unsere Vorstellungswelt integrieren, dann motiviert uns das, dann begeistert uns das, dann treibt uns das an, dass wir in Realität erleben wollen, was bisher nur die Augen unseres Glaubens sehen. Dann holen wir die Zukunft in die Gegenwart. Dann können wir im Glauben vorwegnehmen, was noch nicht ist, und darauf zuleben. Wir können unsere Enttäuschung überwinden, indem wir uns vorwärts bewegen. Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmen. Wenn Jesus die Ernte reif sieht, dann heißt das ja nicht, dass uns die Ernte immer in den Mund wächst. Aber Jesus sieht etwas und lassen wir uns doch mitnehmen auf diesen Weg, mehr zu sehen als ist. Und selbst wenn wir vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn wir Enttäuschungen erlebt haben auf diesem Wege, lassen wir uns von ihnen doch nicht aufhalten und begrenzen und einengen. Ja, wir müssen mit Widerständen rechnen. Das ist so. Und manchmal geht es um längere Prozesse und manchmal sind es schmerzliche Prozesse im Weitergehen. Manchmal gibt es Rückschläge. Also rechnen wir mit Widerständen, weil wir realistisch bleiben wollen. Aber gönnen wir uns doch diese guten und neuen Erfahrungen, die uns inspirieren. Neue Erfahrungen, die wir nur erleben, wenn wir uns bewegen lassen, wenn wir vorwärts gehen. Und dieses Live on Stage, ja, ist einfach eine gute Möglichkeit, dass wir als Gemeinde uns zusammentun, zusammenbeten, zusammen glauben, zusammen Barrieren überwinden. Und wir wollen gespannt sein, was wir am Ende erleben, welche Herzensvergrößerung wir selbst an uns erleben werden, wenn wir diesen Weg beschreiten. Und drittens können wir unsere Ängste überwinden und in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Angst begrenzt unser Leben. Aber mit Gottes Geist wachsen uns Kraft zum Leben, so eine Begeisterung und Mut, die Liebe Gottes zu verbreiten. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, bevor er sich von seinen Jüngern verabschiedet und zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt: Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Gottes Geist ist da. Er ist uns als Gabe gegeben, aber wir dürfen uns von ihm immer wieder neu erfüllen lassen. Und heute ist die Gelegenheit zu sagen: Komm, Heiliger Geist, füll du mich aus. Denn Gottes Geist ist es, der eine neue Begeisterung, der Mut und Freude in unser Leben bringt, der uns sprachfähig macht, der uns Dinge sehen lässt, die noch nicht vor Augen sind. Übrigens sagt Jesus: Ihr werdet meine Zeugen sein. Er sagt nicht: Ihr werdet meine Anwälte sein. Wir können diesen ganzen Krampf lassen. Wir müssen Gott weder beweisen noch für ihn eintreten und ihn verteidigen. Wir dürfen Menschen auf die Spur des Glaubens bringen. Und das ist dann der Job des Heiligen Geistes, diese Menschen an die Punkte zu führen, wo sie überzeugt werden von Gott selbst. Wir können niemanden entzeugen, deshalb können wir uns entspannen. Wir brauchen nur Zeugen sein. Und Gott wird sein Werk an Menschen tun. Er hat seinen Zeitpunkt, seine Stunde, seine Möglichkeiten in der ganzen Vielfalt. Wir können uns aufrichtig dafür öffnen, dass Gottes Geist unser Leben erfüllt. Und da dürfen wir aufmerksam werden für Gelegenheiten und dürfen Gott vertrauen und dürfen davon erzählen, wofür wir leben. Diese Frau veränderte ihre Welt. Aber die Veränderung fing bei ihr persönlich an. Die Leute sagten am Ende: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wir brauchen, wie diese Frau, eine neue Begegnung mit unserem lebendigen Gott. Mit Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, dem Heiligen Geist, der uns erfüllen will und uns bewegen will, uns in eine Dynamik bringen möchte. Und ich denke, wenn wir eine neue Begegnung mit Gott suchen, dann kommt er uns nahe. Dann hilft es, wenn wir uns erinnern und besinnen, was Gott eigentlich schon für uns getan hat. Gott liebt dich. Er sieht dich. Er ist an deiner Seite. So wie beim Leben dieser Frau möchte er, dass das Dunkle in deinem Leben hell wird. Er kann dir helfen, Mauern zu überwinden. Seine Liebe bringt dir Erleichterung, Vergebung. Er hilft dir in heilsame Prozesse, in gute Veränderung. Er hat für dich Leben und Hoffnung. Er hat für dich eine Berufung, Teil der Geschichten zu werden, die er schreiben möchte. Es gibt nichts Großartigeres. Dein Leben ist für andere wertvoll. Jesus hat eine Berufung für dich und eine Zukunft. Er hat eine Berufung und eine Zukunft für uns als Gemeinde. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Amen. Und ich denke, da passt jetzt Lobpreis.